Sag mal, geht's noch? Ich weiß, das ist lange her. Mensch.
Ja, ich bin auch da dieses Mal. Hallo.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank für diese nette Begrüßung hier. Ja, heute ganz neu im brandneue Studio hier in Hamburg. Der Raul hat sich die Haare gegelt und gekämmt. Hallo Raul.
Dieses eine Haar, was ich noch habe, ganz recht, ja.
Der Jim hat sogar geschafft zu frühstücken. Morgen, Jim.
Ja, guten Morgen. Morgen,
hallo. Wie geht's euch?
Ja, der Tag ist schön, wunderbar. Es gibt kaum was Besseres, als jetzt einen Podcast über ein wunderbar spannendes Thema aufzunehmen.
Oh, ich bin aber gespannt.
Wenn ich daran zurückdenke, dass wir beim letzten Mal hier bei minus 5 Grad saßen.
Oh, ja.
Ist unterschiedlich.
Wunderbar. Ja, wir kommen hier rum. Das letzte Mal war Sibirien, ne? Oder wo war das?
War's? Ja, genau. Wir reisen rum. Also wir versuchen überall Hörer zu gewinnen. Und naja, klappt mehr oder weniger.
Immerhin. Wir kriegen ganz liebe Zuschriften, immer wieder auch Sprachnachrichten, über die wir uns sehr freuen, und wir beantworten auch immer alle.
Eben, sowieso.
Ja. Diese zwei.
Drei. Drei sogar. Ja, Raul, erzähl mal, was ist das für ein Thema? Irgendwas mit Musik und Rock und Vinyl?
Diesmal wollte ich was tatsächlich machen über Musik und über Vinyl.
Okay.
Ja, oder beziehungsweise auch Vinyl. Es geht um etwas, was wir schon mal gemacht haben. Und zwar ist es eine Premiere in dieser Art. Ich bringe heute ein Thema, das wir bereits in Folge 19, also eine ganz junge Babyfolge noch von uns, als wir noch geübt haben. Da war, glaube ich, Jim noch nicht Mitglied unseres glorreichen Teams, ne?
Nein. Ich weiß es nicht. Ich gucke mal schnell im Computer. Das waren die 500 besten.
Ja, genau. Vom Rolling Stone.
Sehr kontroverse.
Ja, wo du mir dann gesagt hast, dass du die Liste zum ersten Mal überhaupt von dieser Liste hörst.
Wir haben danach einen Monat lang nie mehr miteinander gesprochen.
Sechs Wochen waren das.
Ja,
ja. Genau. Und zwar, es geht tatsächlich um die berühmte Liste des Rolling Stone, die 500 besten Musikalben.
Schon wieder?
Ja, schon wieder. Und zwar gibt es auch einen Anlass dafür. Bisher gibt es 4 Versionen dieser Liste. Die erste Liste ist 2003 veröffentlicht worden. Dann haben wir nochmal 5, 12 und 20. Die Liste in neuer Form vom amerikanischen Rolling Stone präsentiert bekommen, mit damals einer Nummer 1, nämlich Marvin Gaye, What's Going On, was wirklich ein fantastisches, tolles Album ist, aber ob es ein Rockalbum ist, darüber könnte man sich streiten.
Jim bleib hier. So wie Van Morrison.
Darüber möchte ich jetzt nicht reden. Und der deutsche Rolling Stone hat eine ganz brillante, tolle Idee gehabt, also die Redaktion des deutschen Rolling Stone, die übrigens auch seit ein paar Monaten einen Podcast haben, Rolling Stone Weekly.
501.
Die haben ein Update gemacht, und zwar haben sie eine deutsche Version dieser Liste gemacht und haben 135 Musikschaffende, sage ich mal, aus der deutschen, österreichischen, deutschsprachigen Musikszene angeschrieben. Ich glaube unter anderem die Toten Hosen und Co. Sie sollen doch bitte schon ihre 50. liebsten Rockalben oder Platten oder wie auch immer nennen, und haben dann aus dieser Nennung von 50 mal 135 Nennungen insgesamt eine Liste generiert.
Aber und das heißt, es geht also noch zum Frage, weil ich meine, diese Liste von dem Zeitschrift Rolling Stones, also die gilt ja als, die wird einfach oft interpretiert als der hat eine gewisse Autorität, sage ich mal.
Ja, genau. Ja.
Jetzt diese Liste, sind das nur deutsche Titel drin oder wie?
Nein. Das ist
wo ist der Unterschied?
Das ist eine gute Frage. Also insofern kann man das sogar zuspitzen und fragen, wieso habt ihr das überhaupt gemacht?
Ja.
War das notwendig? Die Frage könnt ihr ja vielleicht dann beantworten. Also es ist insofern von deutscher oder europäischer Seite ganz interessant, weil tatsächlich auch ein paar deutsche Alben, die wahrscheinlich es nicht in die amerikanische Version geschafft haben, dort auftauchen. Insofern macht es Sinn, aber warum ist es Spaß an der Sache, um sich ein bisschen zu streiten oder extra auch, damit wir heute diese Folge aufnehmen können.
Okay. Ne? Naja, gut, okay.
Ne? Insofern eine berechtigte Frage. Also ich war auch eher etwas skeptisch aus besagten Gründen eben und dachte auch, meine Güte, je später man diese Liste dann zusammenstellt und je mehr diese Liste von den 60ern und 70ern wegrückt, desto weniger kommen meine persönlichen männlichen Helden ja drin vor, höchstwahrscheinlich, und war da sehr skeptisch. Aber die haben das sehr nett gemacht. Also die Liste ist sehr gut gelungen. Sie haben das auch redaktionell mit netten Texten immer so aufbereitet. Und es gefällt mir sehr gut, und das war dann für mich Anlass zu sagen, okay, lasst uns doch mal hier in unserer trauten Runde auch kurz mal ein paar Worte oder eine komplette Folge drüber verlieren. Wenn man jetzt diese Liste vergleicht mit der Originalliste, also man vergleicht 2023 deutsche Version mit der amerikanischen Version von 2004, da stellt man fest, so ungefähr 19 Jahre, es hat sich einiges getan. Rockmusik ist immer noch sehr dominant in der Version.
Obwohl es eigentlich tot ist. Ne?
Obwohl es eigentlich tot ist und stimmt, ganz genau. Trotzdem sind nur noch 279 Alben mit Rock zu versehen. 122 Rockalben weniger als in der 2003-Version. Also der Rock insofern, wie gesagt, ich sag ja immer, der stinkt. Ne? Und Indie-Rock kommt ein bisschen stärker rüber, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob man mit dieser Definition Rock schwer, und Indie-Rock ja. Ob das da zusammenfällt. Und dann ist natürlich auch kein großes Wunder, dass ja Rap, Hip-Hop sehr viel stärker vertreten ist jetzt im Jahr 2023. Wir haben vorher 11 Rap-Alben unter den ersten 500, jetzt haben wir 33. Was natürlich in Anbetracht der Tatsache, dass der Rap einer der spannenden und wichtigen Musikgenres unseres Jahrzehnts ist, auch eigentlich zu wenig ist, ne? Müsste man mal so.
Ja, das ist sagen. Die Frage. Ich meine, für mich ist, wenn diese Zeitschrift Rolling Stones heißt, ist ein ganz klarer Rock. Ich meine, ich erwarte nicht von der Liste, weil es gibt viel andere Musikgenres, tolle Alben, die da gar keine Chance haben, weil die gar nicht zu diesem Genre passen. Also das ist halt die Frage, wenn du anfängst, das ein bisschen wie unser Podcast, was mit Rock und Vinyl, und wir machen Kraut und Rüben, sag ich mal, ist auch, was auch okay ist, aber das ist halt, wir kommen nochmal, du setzt schon gewisse Autorität mit diesen 500 Alben, und gleichzeitig, ja. Wenn du nicht mehr deinem ganzen, Rolling Stones ist eine Rockband, und dann erwartet man 500 Stücke, die mit Rockmusik zu tun haben, und wenn du anfängst, das noch zu erweitern, dann wird es schwieriger.
Ja. Ja, genau. Mir fällt auch aus, dass Jim bisher noch gar nichts gesagt hat.
Jawohl. Also zunächst mal ist der Begriff Rolling Stone ja von Bob Dylan bis hin zu Soulgrößen irgendwie zu verorten. Und also nicht nur auf die Band.
Achso, nur auf die Band.
Nicht, okay, nicht das wusste ich nicht. Rolling Stones. Und zum Zweiten, ja klar, also ich weiß ja nicht, wie sie jetzt, ich kenne diese Liste nicht, wie die jetzt verortet wurde. Aber vielleicht sagt man einfach die besten Alben der letzten 50, 60 Jahre oder keine Ahnung, wie sie das sagen. Wir haben damals irgendeiner anderen Sendung das auch nochmal gestreift, das Thema. Und ich erinnere mich, dass wir gesagt haben, man muss sich das da jetzt gar nicht so dran aufhängen. Es ist ohnehin grundsätzlich problematisch, wenn du die rankst, also von 1 bis so und so, dass man die Wertigkeit untereinander ja gar nicht richtig feststellen kann. Aber es ist zumindest eine Anregung für Leute, die sich mal ein paar interessante Titel holen wollen, die sie nicht kennen. Und dafür ist das immer ganz interessant, ob für einen dann was dabei ist oder nicht. Das muss dann jeder selber entscheiden.
Ganz recht, genau, ja. Insofern macht es auch Spaß, sich darüber trefflich zu streiten, oder?
Immer wieder.
Ja, und bevor wir jetzt einsteigen, unter den ersten 500 Alben ist kein Arctic Monkeys Album.
Boah, für mich vertretbar, okay, aber auf der anderen Seite kenne ich sie nicht so gut, dass ich das jetzt wirklich sauber beurteilen könnte. Aber wie gesagt, ich würde diese Zuordnung selber, wenn zum Beispiel kein XTC-Album
dabei ist. Das wollte ich als nächstes, es ist kein XTC-Album dabei. Verdammte Hacke!
Ja, gut, also es sind schon verrückte Zeiten irgendwie.
Stefan lächelt sehr gequält.
Ich kenne euch.
Ja, ist gut. Aber Sonic Youth wird dabei sein,
vermutlich. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Stefan
guckt ganz entsetzt. Sonst bricht er die Sendung
ab. Es ist nur ein Steely Dan-Album dabei, nämlich welches? Aja. Das hat einen Grund, nämlich Albenkünstler, nicht Alben, nochmal von vorne, Künstler und Bands, die mehr als nur ein gutes Album produziert haben, da haben sich natürlich die Stimmen auf viele Alben aufgeteilt. Ne? So jemand wie zum Beispiel Jeff Buckley, der nur ein ordentliches Album produziert hat, da wird nur ein Album gewotet. Insofern ist der auch vertreten natürlich. Aber so Leute eben wie Arctic Monkeys oder auch die Ecstasy, wo es ja eigentlich kein schlechtes Album gibt. Okay, gut. Ja, jetzt fangen wir mal an.
Schieß los, ich bin gespannt.
Über die 500 ganz locker drüber zu streifen, ne? Weil alles ist ja endlich auch unser Podcast. Und zwar möchte ich ganz gerne direkt mit der 498 anfangen, euch Musiktitel. Also wir sind ganz am Anfang, aber es ist so nett und sympathisch und auch eine Band, die wir tatsächlich hier schon mal einigermaßen hatten. Nämlich, ich nehme an, bei Jim macht sofort Kling. Ich war felsenfest davon überzeugt, das sind Mexikaner, aber dann hast du mir gesagt, oh, das sind keine Mexikaner, das sind Brasilianer. Wer ist es?
Os Mutantes,
genau. Und zwar ist es das Titelalbum, das Debütalbum von Os Mutantes aus dem Jahr, ich glaube, 68, 69. Die haben insgesamt 5 Alben rausgebracht. Das ist also eine Psychedelic-Rockband aus Brasilien, die sehr skurril waren, die tatsächlich großen Einfluss unter anderem auf David Byrne oder auch Kurt Cobain entwickelt haben. Und ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich die tauchen auch auf Psychedelic-Samplern immer mal wieder auf, haben einen legendären Ruf Os Mutantes. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Können wir Portugiesisch?
Nee. Was heißt Os? Du bist der Spanisch-Experte da drüben.
Ja, Mutantes ist ja Mutant.
Also, ne, die Mutanten höchstwahrscheinlich.
Ja, sowas wie in der Art, ja.
Vielleicht weiß es einer unserer HörerInnen. Jedenfalls, den Titel, den ich gerne vorspielen will, ist der Titel ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht.
Amina Menina.
Ja, genau. Bitteschön.
Menina, eu sou o menino dela. Ela é o meu amor. E eu sou o amor todinho dela. Chama! Na lua prateada se esconder e só dourado aparecer. Amanheceu um lindo dia, cheirando alegria, pois eu sonhei e acordei pensando nela. Pois ela é minha menina.
Olá. Sehr, sehr gut.
Ist das nicht fantastisch?
Ich hätte gedacht, du spielst das erste Stück, das ist das bekannteste von denen und das ist so eine Mini-Rock-Oper in 3 Minuten auch total schön psychedelic, aber mit einem total fesselnden Hook. Hier hast du ganz viel Brasilien drin und ja, fantastisch.
Toll, ne? Ja,
ganz die
toll.
Haben ja auch noch ganz viele andere Platten gemacht, aber die erste ist, glaube ich, die bekannteste.
Sollte man auf Vinyl haben, ne? Denke ich mal.
Egal auf welcher Quelle, aber ja, lohnt sich.
Ja, jedenfalls, also 498. Ja,
ich fand es auch sehr schön übrigens.
Ja, Entschuldigung. Nein, ich bin so im Flow. Nein.
Kein Problem, ich merke.
Kanntest du die?
Nee, ich kenne nur, also du hattest die schon mal angesprochen.
Wir hatten die schon mal angesprochen.
Und, ja, total skurril. Ja, aber tatsächlich gefällt mir auch wirklich sehr gut.
Also wenn schon man auch damals weiß, in Brasilien damals Militärdiktatur, ne, die hatten also keine witzigen Zeiten dort, ganz bestimmt nicht. Also jedenfalls 498, also die Liste kann ja eigentlich nur super sein, wenn die so anfängt, oder?
Ja.
Wir machen einen großen Sprung, ganz kurz Streifen. Ich gucke den Jim an. 359, eine deutsche Band. Hansaplast.
Ja.
Was ist das?
Ja, das ist so Wave-Punk, würde ich sagen.
Wave-Punk, ah, okay.
Gut. Ich glaube, die hast du schon mal zumindest angesprochen, die Band.
Genau. Aber da gibt es jetzt eine ganze Menge Reissues gerade von denen. Und also wer sich da interessiert, geht im Plattenladen, kauft sich da die Scheiben.
Ich schätze mal Ende 70er, Anfang 80er.
Ja, genau, Ende 70er, Anfang 80er.
Okay, alles klar. Dann machen wir wieder einen großen Sprung. Wir sind mittlerweile, ihr seht, es geht sehr schnell, bei Nummer so 147, da gehen unsere ganzen Herzen auf, 247 und 147. Blumenfeld mit L'État et moi und Ich Maschine. Allerdings muss ich sagen, die eher softeren Late-Blumenfeld-Alben, die wir, glaube ich, alle drei nicht so gutieren, ne? Wenn ich da richtig liege, liegen noch weiter vorne.
Ach was, echt? Ja. Hm? Wie viel von denen haben sie denn in die Liste geballert?
Wie gesagt, es ist ein deutscher Rolling Stone. Also Blumenfeld haben, glaube ich, 8 Alben gemacht und in der Liste sind 16 Alben. Nein, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Na gut, also ich bin ja nicht der, ihr seid die Blumenfeld-Fans.
Ach so,
du nicht,
ich auch nur die ersten
nur
zwei.
Ich habe nur die erste Single und die erste LP und mehr auch nicht.
Okay, dann
müssen wir mal aufstocken. Bei mir war das so, die erste, als ich nach Deutschland kam, waren schon die Spätsachen von denen und ich könnte mit der Band wenig anfangen. Erst als ich dann die erste Sachen gehört habe, dachte ich, boah, das ist richtig gut.
Ja. Der Herr Distelmeier ist das, Joachim, ne? Über sein
Solo-Album haben wir auch schon mal gesprochen.
Genau, ja, angespielt.
Ja, genau. Ja, das ist natürlich ein Könner und vor allen Dingen ein Mensch, der vor allen Dingen über seine Texte gepunktet hat das eben dann mit entsprechend, mal melodisch, mal kratzbürstiger Musik vorgestellt hat. Mhm. Und also das, die sogenannte Hamburger Schule oder wie wurde es genannt?
Mhm. Ja, ja.
Also das ist schon was Neues gewesen und ich finde auch, du hast ja hier mal einen seiner neuesten Songs vorgestellt, der so ein bisschen gegroovt hat, so ein bisschen in der lockeren, angefangten Ecke zu Hause war. Jetzt mit ein bisschen Abstand, ich habe das damals, wusste ich nicht, wie ich es finde, da fand ich es doch nicht schlecht. Ich habe ihn dann irgendwann mal live gesehen, da sah er ziemlich slackermäßig aus, aber warum nicht? Also er ist jedenfalls nicht derjenige, der immer dasselbe spielt, also, so viel kann man sagen.
Ja, ganz recht. Ja. Schön, wenn wir so viel Konsens in der Sendung haben, oder?
Noch.
Noch. Wir gehen weiter. Jetzt kommen wir zur 167. Das ist der nächste Titel, den ich vorspielen möchte. Und zwar, ich habe ja jetzt gelernt, man spricht das K, Hildegard Knef, weil eine Berlinerin, verdammte Hacke.
Ja, sehr richtig.
Genau. Und es ist ihr Album Knef aus dem Februar 1970, von vielen als ihr bestes Album angesehen. Das Album ist jetzt letztes Jahr als
Reissue.
Wir haben hier im Podcast schon mal drüber gesprochen, in der Orangenversion, Colored Vinyl, ganz lecker, ganz toll,
passend sehr, zum Cover. Sehr beliebt bei der Sample-Fraktion.
Ja, habe ich gelernt, genau. Und ein ganz super, fantastisches, tolles Album. Meiner Ansicht nach, ich entwerfe jetzt ein Szenario aus der Ferne. Du kannst sagen, Raul, du bist bekloppt oder du kannst mir recht geben. Wie gesagt, ich habe eben von Konsens gesprochen. Ein Franzose und ein Deutscher treffen sich im Jahr 70. Und der Franzose sagt, hast du schon gehört, Melody Nelson, ein Serge Gainsbourg, fantastisches Album. Sowas habt ihr nicht vorzuwerfen. Der Deutsche ist erstmal geplättet. Fällt um, rappelt sich wieder auf und denkt,
du meinst vorzuweisen.
Vorzuweisen, ja, was habe ich gesagt?
Vorzuwerfen.
Das geht doch zu weit. Ja. Vorzuweisen.
Das war kein Eingriff.
Der Deutsche ist geplättet, steht aber dann wieder auf und sagt, doch, haben wir. Hör dir mal an, Knef von Hildegard Knef. Ist das ein Szenario, was passen könnte? Das sowas wie eine deutsche Antwort auf Melody Nelson?
Ja, ich kenne die Hildegard Knef nicht so.
Aber so vom Image, was dieses Album auch in den letzten Jahren hat, oder Jim?
Ist das beide haben eine raue, eher dem Sprechgesang zugeneigte Stimme.
Zum Beispiel.
Würde schon mal passen.
Ähnlicher Sound.
Und gerade auf der Platte gibt es ein paar erstaunliche Arrangements, die ziemlich funky sind und wollen wir mal hören.
Wollen wir hören. Also eine tolle Mischung aus Psychedelic Rock, Schlager, Chanson, Hildegard Knef, ich weiß nicht, ob die Stefan die bekannt ist, ist jemand, der eigentlich aus der Schauspielerei kommt und die dann als ihre Schauspielkarriere, glaube ich, sogar in Hollywood gepunktet hat, aus ihrer Schauspielkarriere aber nicht mehr so anfing zu laufen, Mitte der 50er angefangen hat, Schlager, Chanson, Schlager zu singen mit ihren Nicht-Stimme und da auch extrem erfolgreich war und sehr beliebt. Also eine ganz spannende Frau.
Ich glaube, Ella Fitzgerald oder wer immer es war, hat gesagt, die beste Stimme, die nicht singen kann.
Ja, eigentlich. Ganz recht, genau. Da ist also auf dem Album sowas drauf wie Tapetenwechsel. Ich glaube, der bekannteste Song von dem Album. Und ich möchte gerne euch den Titel im 80. Stockwerk vorspielen.
Hören wir rein.
in der Stadt, die es nicht gibt, wird dein Mädchen stehen. Es wird warten auf den Mann. Es wird fragen, wann, endlich wann, wird er da sein. Auf den Mann. Es wird fragen, wann, endlich wann, wird er da sein.
Fantastisch.
Ja. Oder?
Ist das nicht der Bass?
Ja, ja, es ist auch die, dieses ganze Arrangement, ja, ja. Ist genial.
Hans Hammerschmidt übrigens war der Arrangeur.
Soll noch mal einer sagen, aus Deutschland kommt keine funky Musik.
Eben, genau. Hildegard Knef ist die deutsche Queen of Soul.
Naja, die Stimme ist natürlich jetzt, also da gibt es ja, wie gesagt, du hast Tapetenwechsel erwähnt, ja. Es gibt auch die nachfolgende Platte, ist noch toll, je nachdem, was man von ihr gut findet. Es gibt natürlich auch diese Live-Doppel-LP mit entsprechenden guten Schlagerversionen, aber da ist Schlager einfach auch nicht lame, sondern ja, genau. Das hat immer ein gewisses Niveau, sowohl vom Text als auch ja, von den Arrangements sowieso, da waren immer Top-Leute, die entweder hier mitproduziert haben oder auch im Orchester saßen. Mhm. Also, ja.
Vor allen Dingen auch ganz untypisch, Stefan, mit der Schlagermusik, die damals so in den 60ern in Deutschland, in der BRD populär war. Also insofern eine ganz erstaunliche, tolle Frau.
Das ist für mich, also ich kenne Schlagermusik jetzt noch von... Ja, von heute, sag ich mal. Weil das würde ich gar nicht so als Schlagermusik kategorisieren, sag ich mal. Ne? So.
Ja, also eher dann Deutsch, also wenn man von deutschem Chanson sprechen kann.
Ja, sowas Jim, in der Art,
das,
ja.
Dann wäre das der Name.
Sehr schön, ganz toll.
Freut mich sehr. Ja, 167 war das. Und wir gehen zu 134 und da kommt direkt der nächste Musiktitel. Ich habe eigentlich nicht lange überlegt, sondern gedacht, der Titel muss hier heute rein. Aus einem ganz bestimmten Anlass. Und wenn ich die Band sage, dann wisst ihr auch, warum. Es ist nicht nur The Band, sondern die Band heißt auch The Band. Okay? Und zwar ihr Debüt, Music from Big Pink. Warum? Weil Robbie Robertson im August verstorben ist, mit 80 Jahren, also relativ früh, aber es, wie es so heißt, nach schwerer Krankheit. The Band haben einen legendären Ruf. Sie haben sich an der Seite von Ronnie Hawkins Mitte der 60er einen tollen Ruf als Live-Band erarbeitet. Okay, das ist jetzt nicht spektakulär. Wer kennt heute noch Ronnie Hawkins? Ich nicht, eigentlich nicht. Und dann hat jemand angerufen bei denen und hat gesagt, ey, ich möchte gerne elektronisch was machen. Und wollt ihr nicht mal nach New York kommen? Und Robert Robertson sagt, ja, okay, Bob Dylan sagt mir zwar nichts, der Name, aber dann fahren wir da mal hin. Hat er sich mit Bob Dylan getroffen, haben sich gut verstanden und dann hat er gesagt, okay, Leute, lasst uns mal. Und dann als Bob Dylan dann ja in seiner Mittelphase seiner Karriere, kann man fast schon sagen, gesagt hat, ich werde jetzt elektrisch, die Band, die mit ihm Elektrik gemacht hat, war eben Robert Robertson und seine Freunde, die dann später eben als The Band bekannt wurden, haben die Tournee gemacht und in einer Doku, die im Moment auch gerade auf Arte läuft, hat der Robbie Robertson gesagt, also die hielten den Bob Dylan mit allem, was er so sagte und sang, dachten, was, wovon redet der? Was? Alle ein bisschen spinnert, das hat der Bob Dylan wohl auch gemerkt, aber es war ihm egal, er hat das mit ihnen durchgezogen, die waren auch dann immer noch auch später enge Freunde, Stichwort Basement Tapes, die sie dann auch aufgenommen haben und als der Bob Dylan, glaube dann kam auch der Motorradunfall, ne, und so. Jedenfalls, dann hat die Band sich hingestellt und gesagt, was machen wir denn jetzt? Ach, lass uns jetzt unser eigenes Album aufnehmen. Dann sind die in der Nähe von Woodstock. haben sich dort niedergelassen. Ich glaube, sie haben auch in Woodstock gespielt, ne? Auf dem Festival haben sie auch gespielt und haben dann in einem Haus, was sich tatsächlich Big Pink nennt, weil es rosafarbene Wände hat, heute ein legendäres Haus, das man, glaube ich, sogar über R&B mieten kann.
Ist doch Wolfgang Niedecken neulich hingefahren,
ja, genau, und
hat dann eine Doku gemacht.
Ja, ja, also es hat in der Rockwelt einen legendären Status, dieses Haus. Und da haben sie dieses Album Music from Big Pink aufgenommen, wovon alle großen Rockstars wie George Harrison, David Bowie und wie sie alle heißen, Eric Clapton begeistert waren hin und weg von diesem Album. Mich hat das nie so ganz berührt. Ich bin kein großer The Band-Fan. Es gilt so als Anfang von Amerikaner, ne?
Deshalb
und Roots Rock und so. Ja, weil ich finde Robbie Robertson toll.
Auch ein Tribut.
Ne, ein Tribut an ihn. Er hat auch in den 80ern tolle Solo-Alben gemacht und The Band, die ersten zwei Alben sollte auch jeder haben. Ich habe das zweite, nicht das erste, was wir jetzt hören. Und der Titel, der jetzt kommt, wird die Kenner nicht überraschen. Einer der bekanntesten Titel von The Band überhaupt, das ist nämlich The Wait.
Okay, bevor wir reinhören, du zum Beginn der Sendung meintest du, das ist jetzt die deutsche Version, diese Liste, inwiefern es interessant wäre zu wissen, ob diese Stücke, die wir jetzt spielen, sind die auch, weißt du, ob die bei der amerikanischen Liste dabei sind oder sind
ja, die genau, deswegen,
auch Kneff?
Ja, auch, nein, eben, also die deutsche.
Aber dieses sicherlich.
Ne? Ja, also die ganzen Amerikaner, die ganzen Angloamerikaner, die sind auch in der
okay.
Also ich würde mal so ganz kess behaupten, die deutsche Liste überrascht nicht mit angloamerikanischen Künstlern, die nicht in der amerikanischen Version
sind. Ah ja, okay,
das nicht. Gut, also ja. Wenn ihr euch die Liste mal, diese findet man ja auch im Netz, durchgeht in Ruhe, dann werdet ihr oft nur nicken und sagen, ja, der und der Astral Weeks und Co. ist alles mit dabei. Alles Sachen, keine großen Überraschungen, aber die Mischung macht das vielleicht auch mit deutschen
Künstlern
zusammen.
Alles klar, wir hören rein. Sehr gute Sound, ne?
Ja, die wussten, was sie tun. Lustigerweise, mir nicht bekannt. Ich habe mit The Band bisher quasi keine Berührungspunkte gehabt. Ja, soll es geben. Das einzige Album, was ich von Robbie Robertson habe, ist ein Album, was er relativ gut verkauft und damals in den 80ern rausgebracht hat. Und dann war es das auch schon für mich. Aber hier trotzdem guter Song und vor allen Dingen sehr angenehm aufgenommen.
Ja, ne? So ja, unten im Keller vom Big Pink, witzigerweise.
Verrückt. Ne?
Ja. Ja, also ganz interessant. Also wie gesagt, zu Ehren von Robert Robertson, das hat er sich verdient, zu uns in den Podcast zu kommen.
Und ich will es nochmal erwähnen, Wolfgang Niedecken hat eine mehrteilige Serie gedreht, die also jetzt vor, ich weiß nicht, 2-3 Jahren, die ab und an auch in den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen irgendwie zu sehen ist. Lohnt sich sehr, weil zum einen seine Liebe natürlich für Bob Dylan nochmal klar wird, aber auch die entsprechenden Soundwege und auch das Haus dort unter anderem dann eine Rolle spielen und er das besucht. Also kann ich nur empfehlen, ist sehr sehenswert. Mhm.
Ja, wir gehen weiter. Das nächste Album, das ich kurz erwähnen möchte, ist die Nummer 120, Jeff Buckley & Grace. Haben wir hier schon ausgiebig drüber gesprochen. Ich glaube, das ist auch ein Konsensalbum, zumindest bei uns. Ne? Genau. Dann auf der 64 sind ein ganz wichtiges deutsches Rockalbum, 1980, glaube ich, erschienen, Monarchie und Alltag von den Fehlfarben. Ne? Ne?
Also da finde ich die ganz frühen Sachen besser, okay. Aber ist immer erstaunlich, was, also wenn du die live siehst, dann gibt es irgendwie andere Songs, irgendwas mit Paul und so weiter.
Paul ist tot. Das ist aber auf dem Album.
Ist das drauf?
Ja, das ist da drauf.
Also ich meine, das fliegt bei mir rum, auch das Nachfolgealbum. Ich habe es mir fast nie angehört, okay. Weil ich die ganz frühen Sachen dann immer über diese Live-Schiene besser fand. Aber die, ich meine, gut, die sind ja bis heute noch aktiv, aber Hein ist ja relativ schnell weg gewesen.
Ja, genau.
Und das war für mich der wesentliche Beweger da.
Stefan, du bist sehr ruhig. Monarchien Alter, du wirst einen Titel kennen. Ein Jahr, es geht voran.
Vielleicht vom Hören, aber
das ist, erstmal nicht so. Das ist fast schon ein neuer Deutsche Welle-Hit. Also jedenfalls, viele Farben, einer der guten deutschen Rockbands der 80er. Ja, kann man das so stehen lassen? Ja,
klar.
Ja, kann man so. Okay, gut. Dann auf der Nummer 40 ein Album, ich weiß nicht, ob ihr die Band kennt oder den Titel, irgendwas mit Dark Side of the Moon und Pink Floyd. Nummer 40.
Ich dachte, du sagst die Gruppe Dark Side, das wäre auch gut gewesen.
Nummer 40, überraschend.
Ne? Die Höhe auch.
Ja, sehr viel höher. Das ist ja das Missverständnis, was ich immer erstaunlich finde, dass ganz viele immer nur auf dieses Album kaprizieren, aber also war nicht Wish You Were Here eigentlich immer noch bestimmt.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Oder meinetwegen auch das erste, also Piper at the Gates of Dawn, auch noch mit Syd Barrett. Das waren maßgebliche Sachen.
Also ihr seid auf jeden Fall so verblüfft wie wir, nur auf 40. Ich wollte noch mal kurz...
Für mich schon zu hoch. oder zu niedrig, je nachdem, wie du es haben willst.
Ich wollte noch kurz auf der 63 stehen bleiben. Die wird ein breites Lächeln auf euch, auf euer Gesicht zaubern. Nämlich, das ist tatsächlich Cut von The Slits. Haben wir ja auch schon hier drüber gesprochen. Stefan, das ist ganz erfreulich.
Genau. Ne?
Dieses mit Rock. Heard Through the Grapevine hast du ja
auch. Ja, genau, wo ich nicht mal wusste, dass es von Marvin Gaye ein Cover war.
Das macht es ja so spannend hier.
Ja. Die 36, auch ein breites Lächeln auf unserem Gesicht, nämlich es ist Dummy von Portishead. Ne? Zu Recht ein geniales Album. Und jetzt gucke ich mit euch zum Schluss noch die ersten 20 enger näher an. Dann haben wir es auch hinter uns. Auf der 21 ist Kind of Blue von Miles Davis. Das ist immer grundsätzlich die Frage, inwiefern man eben auch Jazz-Alben in diese Liste aufnehmen soll. Offensichtlich ist es passiert und dieses Album ist natürlich ein Universum für sich selbst. Ne?
Ist denn wenigstens 21. Herbie Hancock mit Headhunters dabei?
Das habe ich nicht geguckt. Also nicht in den ersten 21. Bist du jetzt schon sauber? Weil
das wäre ja wenigstens, hätte noch Anklänge von Rock, aber ich meine, das ist ja gut.
Schwierig, ja.
Sind denn elektronische Alben da drin?
Sind auch da drin,
ja. Gut, dann muss man die Liste auf jeden Fall anders nennen. Ja, also jeweils nicht Rockalben.
Ich schreibe die Redaktion an.
Wir müssen uns dann auch umbenennen, wie wir ja schon gesagt haben.
Und zwar, was mit Kraut und Rüben?
Genau.
Und
Rüben.
Also, ja, die 20, auch sehr bekannt, klassische Singer-Song- Writer-Album aus dem frühen 70er, 1970, Carole King und Tapestry. Klassiker, ja.
Was ja erstaunlich ist, dass sie ja so viele Hits für andere geschrieben hat, bevor sie überhaupt selber dann bekannt wurde über ihre eigenen Sachen.
Die 19 ist tatsächlich die nächste der Musiktitel. Und zwar, ich habe gedacht, ich sag immer, habe keine Ahnung davon, ich möchte es aber gerne heute hier auch featuren. Es ist nämlich Kendrick Lamar. Das Album Kendrick Lamar To Pimp a Butterfly. Ein Album, was immer überall in allen Listen auftaucht. Das ist, glaube ich, aus dem Jahr 2008 oder 2009 oder so. Und da dachte ich mir, okay, gut, dann kriegt er hier jetzt auch mal seinen roten Teppich. Mein Sohn mag ihn auch. Kendrick Lamar mit The Blacker The Berry.
Hypocrite in 2015. Once I finish this, witnesses will convey just what I mean. Been feeling this way since I was 16. Came to my senses. You never liked this anyway. Fuck your friendship, I meant it. I'm African American. I'm African, I'm black as the moon. Heritage of a small village, part of my residence. Came from the bottom of mankind. My hair is nappy, my dick is big, my nose is round.
wonder why you hate me, don't you? You hate my people, your plan is to terminate my culture. You're fucking evil, I want you to recognize that I'm a proud monkey. You vandalize my perception, but can't take down from it. And this is more than confession, I mean I might press the button just so you know my discretion. I'm caught in my feelings, I know that you feel it. You sabotage my community, making a killing. You made me a killer, emancipation of a real nigga.
Oha, da überrascht aber auch. Du überrascht uns mit dieser Musik.
Sein Dick ist big, hat er zumindest schon mal uns
gesagt. Was mit seiner Nase war.
Und was sagt ihr so?
Ach, ich finde immer. Wir haben alle Kinder. Ganz viel eigentlich. Und es ist immer so, ne? Es ist immer auch doch, ich meine, ich weiß aus die Musik, die ich damals gehört habe, gut, meine Eltern hatten einen ganz besonderen Geschmack, aber auch, es ist immer die Frage, wie wir das bewerten, aus unserer Perspektive, sage ich mal. Ich finde, die hat schon was, also die Titel hat schon was, also was mich dann ein bisschen, sagen wir so, als Zuhörer ein bisschen abschreckt, ist ein sehr aggressive, das ist auch die Idee, glaube ich, von diesem Lied, ne, so, aber auch, ansonsten finde ich gar nicht so schlecht gemacht, eigentlich, aber ob das bei mir so hoch wäre in dieser Liste, gut.
Also, wenn A Tribe Called Quest nicht mindestens höher gerankt ist noch, dann muss ich weinen. Also ich habe es mehrfach versucht mit Kendrick Lamar, der wird ja überall für seine lyrische Qualität gelobt. Also jetzt habe ich ja gerade einen kurzen Ausschnitt wiedergegeben. Den Gesamtkontext der Texte müsste man sich vielleicht mehr erschließen, womöglich auch nicht unpolitisch. Aber rein vom Soundkonzept mag ich eher die funkigeren, auch sehr samplestarken, leicht jazzigen Hip-Hop-Sachen. Und gut, das ist jetzt auch schon wieder anders, die ganzen Neuen, die nur mit diesen Jeep-Beats und so ganz elektronisierten Bassschlaufen da irgendwie arbeiten und dann darüber ömmeln. Ja, ist ein weites Feld, ne? Also wie alle Musikrichtungen, und man müsste sicherlich natürlich mal ein bisschen mehr von ihm hören, aber alle Stücke, die ich mir bisher versucht habe, von ihm reinzuziehen, haben mich persönlich nicht so gekickt. Da gibt es ganz andere, die mich viel mehr ansprechen.
Ja, okay. Ja, ich sag jetzt auch nicht mehr sehr viel. Ich sehe das genauso wie ihr beide. Ihr habt exakt genau das Lied gegeben, was ich auch, A Tribe Called Quest zum Beispiel auch wäre für mich.
Ist Kanye West in der...
Ja, ist aber nicht so weit vor, das ist das...
Das war die große Überraschung
in dieser anderen Liste. Das ist in der Tat, das ist das am höchsten...
Ich glaube, der wird bald auch aus der anderen verschwinden, nach seinen...
Also, aber den fand ich schon vorher nicht.
Ja,
nicht
so spannend. Könnte ich nicht mal.
Okay, ja, wir waren bei Platz Nummer 19, 18, auch bekannt, London Calling, The Clash. Dann haben wir auf 17 A Love Supreme, John Coltrane.
Wieder Jazz, hat im Rock jetzt nichts verloren, ist natürlich ein grandioses Album, was auch wieder in der ganzen Hi-Fi-Fraktion in immer neuen, noch so super gepressten und abgemischten Varianten rauskommt. Also die normal verfügbaren Geschichten erschließen einem die Musik aber auch schon ganz gut. Und ob es jetzt in so eine Liste rein muss, ist eine andere Frage.
Deutsche Titel unter den 20? Okay.
Also das ist natürlich, ein herausragendes Album, aber ob es jetzt mit der Liste im Rolling Stone zu tun haben muss, ist eine andere Frage. Weil wie gesagt, dann fallen mir gleich noch ein paar hundert andere wichtige Jazzplatten ein und ist die Frage, wo machst du da die Grenze?
Ja, das genau. Okay, kann ich absolut verstehen. 16, eins der, wenn nicht sogar das größte Pop-Album der 80er Jahre. Nein, und es ist nicht So von Peter Gabriel, sondern es ist
Nirvana?
80er Jahre.
Ach, 80er. Gott, da gibt es ganz viel.
Kate Bush.
Andere würden sagen Madonna, aber zum Glück nicht.
Nein, Hounds of Love, es ist klar, gehört da auch hin. 15, jemand, den wir eben schon kurz erwähnt haben, der einen Anruf gestartet hat an The Band und gefragt hat, ob sie mitmachen wollen. Bob Dylan mit Blood on the Track. On the Tracks, das ist ein Mid-70er-Album von ihm, was von vielen Kennern hochgelobt und gevotet wird. Immer ein großes Comeback-Album. Ich habe dazu keinen Bezug, ich kenne das nicht gut, ich kann dazu gar nichts sagen, aber
ich auch wenig.
Ich habe es erstaunlicherweise, ich finde es auch gut. Ich kenne ganz viele, also immer wenn du mal mit so Schauspieler befragt wurden, welches Album für sie wichtig ist, kam erstaunlich häufig das Total.
Okay. Mhm. Dann haben wir die 14. Da sind wir in diesem Jahrhundert. Etwas, was die Rockmusik wieder so riesig gebändet gemacht habe, bis sie dann gestorben ist und gestunken hat, nämlich die Strokes mit This Is It, das Debüt der Strokes.
Super Album auf jeden Fall.
Ich finde, sie haben sich danach nie weiterentwickelt. Also einmal Strokes, immer Strokes. Aber
boah, ja, das Album ist
kann man machen, ne,
oder? Ich kann mich da nicht zu äußern, ich kenne das nicht gut.
Aber Strokes kennst
ja,
du?
Ja, schon, aber ja, ich habe das, Kinder zwei, drei Stücke, mehr nicht.
Okay. Das Album geliebt, also ja, sehr gutes Album.
Und damit das auch klar ist, ob ich das jetzt nun kenne oder nicht, das bewertet nicht die Qualität, sondern einfach nur meinen Bezug dazu. Und darüber hinaus, wie gesagt, wenn wir jetzt hier diese Reihung runtergehen, nochmal gerne das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, wenn dann irgendwo da eine 1 steht oder eine 5, wie willst du es bewerten? Also für mich würde die Reihung natürlich, wenn ich sie vornehmen müsste, sowieso anders laufen. Ich würde 500 Dinger nehmen und die gar nicht nummerieren und die einfach hintereinander laufen lassen oder durcheinander würfeln und dann kann sich jeder da was raussuchen.
Aber es macht so mehr Spaß.
Und nicht unbedingt.
ja, die 13, Joni Mitchell mit Blue, brauchen wir auch nicht drüber zu sprechen. Also wenn, dann würde ich auch sagen, von Joni Mitchell ein Album, dann auf jeden Fall Blue, finde ich persönlich am besten. Die 12 sind die Beatles mit Sgt. Pepper, die waren, wie ihr euch vorstellen kann, vorher auch schon mal sehr weit
früher dauerabonniert auf die 1.
Ja, dann haben wir 11 auch von Beatles Abbey Road, was bei mir ja ganz weit vorne ist. Die 10, Back to Black, Amy Winehouse. Ja,
ein gutes Album, ja.
Gutes Album unter
aber
die
auch wieder ein Beweis, dass viele Soul-Sängerinnen da nicht ordentlich bekannt sind, denn auch wenn die eine beeindruckende Stimme hatte, da gibt es natürlich so viele, und da würde uns Nadine zustimmen, die neulich bei uns im Podcast war, die doch noch viel eher verdient hätten, dann da irgendwie zu landen.
Ja, genau. Also wie gesagt, eine Künstlerin, die, ich glaube, 2 Alben gemacht hat und ein super tolles, und natürlich gehen die ganzen Amy Winehouse-Stimmen dann auf dieses super tolle Album. Die 9, eine Künstlerin, die mir auch nicht viel sagt, aber ich weiß, dass Stefan großer Fan von ihr ist, haben wir auch drüber schon gesprochen, das ist Horses von Patti Smith.
Ja.
Ein Kultalbum, was sich mir nie erschlossen hat, aber du liebst es, ne?
Ja, weil das ist auch also wenn man diese Musik zurückplatziert in der Zeit, wo es entstanden ist, und wenn man das Leben von dieser Frau folgt, finde ich, dass diese Platte mit der Zeit noch mehr an Bedeutung gewonnen hat, finde ich. Und ja, eine großartige Platte, finde
ich. Auch ihr bestes Album,
auch,
ne?
Oder? Ja, auch was irgendwie überall, auch bei Vinylsammler, auch in allen möglichen Auflagen immer auch präsentiert wird. Aber es ist ein tolles Album, muss ich sagen.
Auch eine Frau, die ja erstaunlich unabhängig immer geblieben ist. Eigentlich war es immer weiter auch Independent-Musik, selbst wenn die dann populär geworden ist. Aber gerade mit den frühen Scheiben, also so ist ein Titel wie Pissing in the River, das würde jetzt wahrscheinlich auch nicht sofort in den Charts laufen. Mhm. Aber einfach eine sehr eigenständige, auch sehr lyrikstarke Künstlerin.
Mhm. Über die 8 braucht man nicht zu reden. Der Künstler ist oft genug gefallen. Das ist wieder Bob Dylan mit Blonde on Blonde, sein Doppelalbum aus den 60ern. Ein cool, absolut legendäres Album, was mich auch nicht erreicht hat, aber das ist mein Problem. Dann 7, das nächste Doppelalbum, auch große aus den 60ern, auch wieder die Beatles mit ihrem White Album. Auf der 6 haben wir die Beach Boys mit Pet Sounds, auch ein ganz großartiges Album aus den 60ern, ohne Zweifel. God Only Knows ist da drauf für mich eins vielleicht sogar der besten Pop-Songs aller Zeiten. Die 5 ist auch Rumors, Fleetwood Mac. Ja? Also alles keine Überraschungen. Es wird hier immer ruhiger im Studio. Ich weiß nicht, ob das entsetzen
ist. Es ist Spannung. Es ist pure Spannung.
Der Staub, der rieselt hier so ein bisschen. Ja,
danke schön. Die 4, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Immer wenn ich diesen Gag mache, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, dann wisst ihr, was jetzt kommt. Dann kommt Nirvana mit Nevermind. Kann man machen, muss man nicht machen, ja. Aber ich sehe leichtes Nicken.
Ja, oder auf ist Fall. Das, ja, also Nevermind war aber ein definitiver Meilenstein in der Musikgeschichte.
Ja, ja, absolut. Ja.
So muss ich es leider auch sagen.
Ja, also das
und überhaupt, auch da wieder trifft es zu, Major-Label-Album, aber total Independent-Musik.
Ja. Ja, genau.
Auch bis zum Ende, ne, muss man
bis
sagen.
Bis zum Ende, absolut.
Ja. Nicht lange, aber auch mehr.
Ja, die 3, mein Lieblingsalbum der Beatles, Revolver, finde ich, kann man da hintun. Die 2, die Nummer 1 aus dem Jahr 2020, eben schon erwähnt, Marvin Gaye, What's Going On. Und jetzt kommen wir zu eins. Bevor wir zu eins kommen, nochmal die Überraschung, dass tatsächlich die Beatles gar nicht so stark gelitten haben, aber die Stones offensichtlich unter die ersten 20.
Die haben das Gesicht poliert gekriegt.
Ja, die haben es deutlich poliert
bekommen. Gottlieb Wenderhals? Ja. Oder?
Gottlieb Wenderhals war 501. Den kennst du gar nicht, Stefan, oder? Gottlieb Wenderhals ist ganz schrecklich.
Das ist wirklich ganz schlimm, dass du den nicht kennst.
insofern die Nummer eins. Ich lasst euch ein bisschen raten. Und zwar, es ist auch die 60er, es ist auch ein Kultalbum, es ist auch ein Album, über das wir schon mal gesprochen haben. Henk hat mal eine Sendung dazu gemacht. Wir haben mal auf unserem YouTube-Kanal ein bisschen mit diesem Cover gespielt. Das Cover ist legendär. Stichwort Cover Obst. Was ist es?
Velvet Underground.
Velvet Underground und Nico, genau. Mit dem berühmten Cover von Andy Warhol. Das ist die Nummer 1 des deutschen Rolling Stones im August 2023.
Mutig.
Kann man machen.
Ein absolutes Independent-Album. Also ja. Mich erreicht das. Aber wie gesagt, ob 1 oder 500 ist mir da völlig egal. Wie gesagt, wir nehmen das als Anregung. Und ja, wir sind ja nicht in der Leichtathletik
WM
gerade, sondern es geht einfach um Dinge, die du auch so schwer ranken kannst. Und,
Jim, das hast du jetzt schon mehrere Male gesagt.
Ja,
die Kritik ist angekommen.
Die Kritik geht auch nicht gegen dich, sondern die geht grundsätzlich gegen das, was auch damals du in der Sendung gesagt hast, Stefan. Du kannst Musik nicht gegeneinander ranken, auch schon mal gar nicht, wenn du da die Stilrichtung total vermischt. Wenn du in vorgebliche Rockliste Elektronik und Jazz reinpackst, kannst du das zwar machen, aber dann müsste man sie vielleicht anders benennen. Aber ist auch scheißegal. Ja. Also als eine Anregung kannst du für denjenigen, der 500 Titel sich mal gerade erschließen will, ist das sicherlich ein guter Start.
Es wäre doch mal ein Gag, wenn wir als Podcast-Team eine Liste erstellen. Die wir dann Kraut und Rüben also nennen.
Ohne Nummerierung.
Ja, genau. und was
nach Genre vielleicht.
Wenn du hast ja
jeder eine Folge machen.
Du hast ja ein sehr schönes Beispiel ausgesucht. Eins ist noch offen.
Eins ist noch offen, genau.
Aber was immer auffällt, sowohl bei der deutschen als auch bei der amerikanischen Liste, ist es sehr westlich dominiert einfach.
Ne? Also, genau das.
Tatsächlich, die Idee schon mal, man sieht schon, wenn man man bleibt im Westen und man schaut mit dem deutschen Blick auf diese Liste, kommen andere Nummern. Jetzt muss man sich vorstellen, dass diese Liste irgendwo in Asien, in Afrika oder auch
Australien,
ja, sogar in Russland wahrscheinlich ganz anders aussehen würde. Und das ist also tatsächlich, wenn ich würde mich bemühen, tatsächlich in so eine Liste wirklich versuchen auch diese westliche Einfluss oder diese westliche Musik ein bisschen, es gibt woanders auch große Alben, die entstanden sind und die könnte man auch, müsste man auch mitnehmen letztendlich.
Interessant.
Ne?
Interessant, das ist vielleicht auch mal ein nächstes Thema, ein Folgethema dazu wert. Aber wie gesagt, die Liste ist jetzt so, wie sie ist. Ich finde, wir haben sehr lieb und sehr nett diskutiert über die Liste, sehr kontrovers. Das war genau das, was ich damit erreichen wollte. Und ich möchte gerne diese Folge abschließen. Für mich einer der absolut verrücktesten Titel der 60er überhaupt. Auch für mich auf diesem Album der beste, komplett beknackste Titel, der mich immer wieder umhaut. Wenn man bedenkt, das Album ist Frühjahr 67 erschienen, da hatten wir Summer of Love, ja, mit dem Höhepunkt Sgt. Pepper im Mai, Juni des Jahres und dann kommen Velvet Underground mit so einer Musik um die Ecke und mit dem Titel, der nennt sich Venus in Furs. In Furs, ja. Venus im Pelz. Das ist eine Anspielung auf ein erotisch sehr bekanntes Buch
Henry aus Österreich. Miller oder was?
Nein, Österreicher. Sadomasoch hieß der.
Ach so.
Ja, der hat das geschrieben. Ja, dann lernst du auch noch was hier.
Schreibe ich mir direkt auf. Ja,
gerne. Gerne mal anspielen, Maestro.
Okay. Heart.
shall wear ermine furs adorn imperious.
Fantastische Titel, ja.
War das John Cale an der Geige?
Ja, ich glaube, ja.
Also völlig crazy instrumentiert. Ich möchte mal klar betonen, das ist ein geniales Album. Ich spiele demnächst eine Coverversion von European Sun, was auf dem Album eigentlich der schwierigste Song ist, wie ich finde. Nämlich, er ist da gar kein richtiger Song, sondern eher so ein Klanggemälde des Kraches. Aber auch ganz spannend. Worauf ich aber eigentlich hinweisen möchte, ist, dass es ja auch nach dem Album noch sehr viele gute Velvet Underground Songs gab, die auch auf bestimmten Compilations dann später zusammengestellt wurden. Und da gibt es unglaublich gute Songs. Und wie gesagt, wo noch am Anfang eine deutsche Sängerin mit ihrer begrenzten Möglichkeit so ein bisschen morbid da rumgesungen hat.
Nico Pefke.
Später hat dann das übernommen Mo Tucker, die ja eigentlich auch Schlagzeug gespielt hat. Und da gibt es ganz tolle Lieder. Also unbedingt reinhören, wer es nicht kennt.
Dieses Album, das werden wir nochmal in weiteren Podcasten nochmal besprechen. Das Album gilt tatsächlich als das erste mehr oder weniger Noise Rock Album. Also es ist kein klares Noise Rock Album, aber das ist in der Musikgeschichte ein der erste Moment, wo man mit, ja, also atonal und mit anderen Tönen, mit Geräuschen spielt. Ein ganz großes Album auf jeden Fall.
Das
ein
tolles Lied. War ja dann der Part. Ja, dieser Titel hat mich immer, da ist ja noch so ein dazwischen, ist mir gerade mal aufgefallen. Ich weiß nicht, was das sein soll, so ein Quietschen. Aber der Titel hat mich immer absolut gepackt. Ich dachte, Wahnsinn. Jedenfalls, ja, damit sind wir durch.
Eine Ergänzung noch.
Ja, gerne.
Velvet Underground wäre aus meiner Sicht nichts gewesen ohne diese fantastische, einprägsame Stimme von Lou Reed. Denn der sowohl durch seine Lyrik als auch über seine Stimme das in so ein ganz eigenes Fahrwasser gebracht hat.
Ja.
Ich fand jetzt gar nicht Nico so herausragend, das hat mich irgendwie nie so gepackt, aber alles, wo er gesungen hat oder später auch Mo Tucker mal ab und an in so melodischen Stücken oder aber auch diese Atonal-Geschichte, wie gesagt, European Sun wäre ein Beispiel. Sehr spannend.
Jedenfalls den Satz, den man immer noch bringt in Verbindung mit dem Album. Album hat sich nicht gut verkauft, aber jeder, der es gekauft hat, hat eine eigene Band gegründet. Den Satz, den wollte ich nochmal loswerden.
Das ist ein sehr schöner Satz.
Zumindest super erfunden dann.
Oh, ja. Ja, danke für diese
gerne
sehr spannende Sendung. Wie gesagt, ne, ich werde auf jeden Fall nochmal genau auch in diese Liste reinschauen und dich noch ein paar Wochen ärgern damit.
Ja, das, ich werde mich über die Liste ärgern.
Genau. Und ja, liebe Zuhörerinnen, wir sind gespannt auch auf eure Rückmeldung diesbezüglich. Wie findet ihr die Liste? Seid ihr dann verstanden, vermisst ihr bestimmte Stücke? Also ich denke, wir haben auch hier unterschiedliche Meinungen zu den Titeln, die dazu gehören oder nicht. Ob das wirklich rein westliche Musik sein soll oder was anderes. Wir sind gespannt und sagen noch einen schönen Tag, guten Nacht, schönen Abend oder guten Morgen auf dem Weg zur Arbeit und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr.
überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werner's Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.